Einen wunderschönen guten Tag aus dem heißesten Büro Deutschlands. Ich glaube, ich habe hier 37 Grad im Büro, weil die Sonne genau auf mein Fenster geht. Aber ich leider zu Hause in meinem kühlen Raum kein Kameraequipment habe auf dem Niveau, dass ich das hier machen kann. Deswegen gehe ich da durch. Ich hoffe, bei euch vier ist es anders. Ich wünsche, oder wie soll ich sagen, ich bin froh, dass überhaupt jemand von euch da ist. Also nicht von den Speakern, sondern auch von den Zuschauern. Bei dem Wetter wäre ich jetzt gerne woanders. Ich hatte fest damit, wie viel waren das, Johann?
Also ich hatte 21,4.
Du bist im Keller, hast du mir mal irgendwann gesagt, ja? Ja, das ist ein Vorteil. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich hatte fest damit gerechnet, dass wir heute keine Zuhörer haben und alle über einen Podcast oder über die Aufzeichnung gehen. Umso schöner, dass ihr da seid und wir hier auch live vor Leuten, die vielleicht auch eine Frage haben, euch die eine oder andere Frage beantworten können. An der Stelle vielen, vielen Dank. Es sind dieses Mal tatsächlich die meisten Fragen ever reingekommen. Finde ich sehr cool, dass ihr so mitmacht, dass es von Monat zu Monat mehr wird. Ich musste ein bisschen aussieben. Ich habe alle Fragen mitgenommen. Vielleicht schaffen wir sie nicht alle heute. Wir sind nach einer Stunde fertig. Aber wir werden versuchen, so viele wie möglich für euch zu beantworten. Ich stelle euch kurz vor, wer da ist. Ich fange an mit der Julia. Julia Weißbach hat einen neuen Job. Nee, es war letztes Mal schon, aber ich sage es trotzdem nochmal. Hat einen neuen Job, ist Head of Marketing und Communications bei Systrix. Oh, schon mit. Ich habe das erste Mal übrigens kein OMT-Shirt an beim Dings, aber ich
Oh.
komme gerade von der Schulverabschiedung und habe es nicht mehr geschafft, rechtzeitig mir eins zu Hause zu holen.
Ja, ich habe mich extra an mein Systrix-Shirt noch gezwängt, obwohl es so
Sehr gut.
warm ist. Oh.
Sehr gut, sehr gut. Dann als zweites haben wir die Vanessa Wurster, Geschäftsführerin von SEOcation, also von einer SEO-Agentur, einer schönen SEO-Boutique. Darf ich sagen, aus Hamburg ist jetzt gerade keiner von euch in Hamburg, gell? Aber ihr sagt, ihr seid eine SEO-Agentur in Hamburg.
Also wir sind voll remote und der Unternehmenssitz ist in Hamburg. Also ja, wir sind aus Hamburg.
Gut, dasselbe gilt für Johann. Johann ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Wingman GmbH. Auch ihr seid in Hamburg, aber auch ihr seid voll remote. Sitzt von euch noch jemand in Hamburg, außer du selbst? Du sitzt in Hamburg, oder?
Ja, doch, ich glaube,
Ich
sechs
glaub's,
Leute
okay.
sitzen.
Reicht. Du glaubst. Und als letztes, last but not least, den Markus Hövener, Gründer von der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion. Ihr sitzt auch im Norden von uns aus gesehen in Münster, beziehungsweise, wie heißt es, Emstetten.
Beides ist richtig, immer zwei Büros, einmal in Münster am Hafen und im wunderschönen Emstetten.
Siehst du? Dann war ich ja sogar richtig. Super. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Das sind die vier Experten, deren Know-how wir heute wieder anzapfen. Und ich würde auch sagen, wir steigen mit der ersten Geschichte ein. Ihr trefft mich mit sehr guter Laune an. Warum? Unser Traffic ist gesprungen, tatsächlich. Und bis gestern habe ich auch gedacht, ich habe den Fehler unserer Plattform gefunden, warum wir die ganze Zeit da so negativ bewertet wurden. Bis ich gesehen habe, bei der OMR ist genauso nach oben gegangen und woanders auch. Aber ich dachte, es gab kein Update in dieser Phase, wo wir hochgegangen sind. Irgendwas muss generell passiert sein. Ja, aber das ist schon, Vanessa schreibt mir gerade über den internen Chat, es kam ein Spam-Update. Aber ich glaube, das ist seit einer Woche so. Und ich hätte eher gesagt, beim Spam-Update werden wir eher bestraft durch so ein paar Themen, die wir haben. Deswegen, lange
Was
Rede.
macht ihr?
Ja, das kann man sehen und sehen. Ich empfinde das nicht als Spam, aber andere, die drauf gucken, empfinden das als Spam. Reden wir ein andermal drüber, können wir einen eigenen Podcast draus machen. Worauf ich hinaus will, ist, ich freue mich sehr. Man merkt es auch richtig im Traffic, trotz heißem Wetter. Und dementsprechend, vor allem merken wir es an der Lead-Anzahl, vor allem im Tool-Bereich. Und dementsprechend, freue ich mich da sehr drüber. So, wir fangen an, wie die letzten Male auch. Jeder Experte sagt, was im letzten Monat so das Wichtigste für ihn war, und da Julia bestimmt sagen wollte, dass der OMT gestiegen ist, gebe ich dir zuerst das Wort.
Ja,
Oder darfst
das
du sagen?
war's. Damit bin ich auch schon durch. Das war für mich das absolut Wichtigste im letzten Monat. Nee, es sind ja tatsächlich ein paar coole Sachen passiert. Vom Juni-Spam-Update, das kam ja gestern. Was ich aber noch spannender fand, war die sogenannte ARD, ja, nenne ich es jetzt mal. Das heißt Agentic Resource Discovery. Das heißt, dass wir jetzt immer weiter dahin gehen oder uns bewegen in die Agentic Optimization. Und das ist für mich so ein weiterer Schritt, den ich ganz spannend fand, den wir vielleicht auch später noch mal im Detail uns angucken können. Aber wo es jetzt eben darum geht, gerade für Agenten gewisse Informationen besser verfügbar zu machen als Unternehmen, als Seite. und hierfür quasi neue, ich nenne es jetzt einfach mal Spezifikationen, ne, mit der ARD. Ich kann nicht anders, das ist, ist so ein deutsches Ding, mit der ARD, die endlich wieder eine Rolle spielt, ja, hier geschaffen haben, war, glaube ich, für mich, würde ich jetzt sagen, eines der wichtigsten Themen.
Dazu kommt tatsächlich noch eine Frage. Dementsprechend würde ich sagen, greifen wir dieses Thema später nochmal auf. Vanessa, dein Thema Nummer eins.
Mein Thema Nummer eins, also ARD, hat ja Julia schon gesagt, dementsprechend suche ich mir jetzt was anderes. Ich habe es aber schon gedacht, dass wenn man nicht als erstes drankommt, ist das Thema auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall spannend, was da an Entwicklungen passiert. Ich war jetzt bei der letzten Runde nicht dabei. Wahrscheinlich ist das da schon ganz, ganz, ganz viel gefallen. Ich glaube, wie jeder SEO oder jeder, der irgendwie KI nutzt, habe ich mich in letzter Zeit auch immer mehr mit sowohl Systrix, hier einmal nochmal Werbung für Julia und Systrix, natürlich Systrix MCP, Screaming Frog MCP und so weiter, immer mehr beschäftigt. Ist ein bisschen mehr als ein Monat jetzt, ja, I know, aber ich würde sagen, man hat trotzdem über den Monat natürlich auch immer mehr gelernt, immer mehr ausprobiert und ich glaube, das ist natürlich etwas, was man, was eben viel passiert, gerade auch in letzter Zeit und was doch sehr, sehr spannende Erkenntnisse auch immer wieder sind.
Willst du zwei, drei Worte mehr dazu sagen? Was bedeutet das genau für die Hörer?
Was bedeutet das für die Hörer? Es kommt ganz drauf an. Also im Grunde genommen könnt ihr ja zum Beispiel mit ChatGPT oder Claude über den Systrix MCP auf Systrix zugreifen und dann kann Claude Systrix nutzen, um Analysen durchzuführen. Oder zum Beispiel auch ganz, ganz einfach gesagt jetzt einfach mal, beziehungsweise vermittelt das Ganze so dazwischen. Und ihr könnt auch auf andere SEO-Tools damit steuern, Analysen machen, darauf zugreifen. Es macht sehr viel Spaß. Es ist total gut, wenn ich sage, ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit dem Thema auskennt. Das würde ich immer noch mal unterschreiben. Also ich bin weiterhin nicht der Überzeugung davon, dass nur weil man jetzt irgendwie Claude und dann das Ganze irgendwie noch mal schön mit SEO-Tools verbinden kann, dass dann jeder SEO machen kann. Ich hatte jetzt zuletzt auch wieder einen Fall, Screaming Frog, MCP und Claude. Ich kann den Crawl bei einer Broken Link-Analyse, muss ich den Crawl nicht vollständig durchführen. Das reicht auch, wenn ich nur einen Teil der Seite anschaue, kam von Claude zurück. Alles super toll erklärt und mir perfekt begründet, warum das so ausreichend ist, reicht halt nicht aus, ne? Weil du brauchst halt ein vollständiges Bild der Seite. Deswegen, man kann super viel Zeit einsparen, man kann sehr, sehr viel Analysen damit auch machen, aber es ist immer noch wichtig, dahinter auch zu verstehen, warum, was, wie ist. Das würde ich an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig mitgeben wollen.
Mhm. Markus, was war deine wichtigste Info in den letzten 4 Wochen?
Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste ist, aber das Häufigste zumindest, und zwar gibt es jetzt ja bald wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir in der Search Console feiner ziselieren können, ob wir in den AI Overviews, in den AI Modes erscheinen wollen, was ja derzeit einfach noch so nicht geht. Und viele Kunden haben das, glaube ich, so zum Anlass genommen, ihre ganze KI-Strategie nochmal zu überdenken, was so mit Trainingsdaten ist, Zugriff auf KI-Crawler und so. Das habe ich wahnsinnig oft geführt und häufig ist so, hat dieses Gespräch so eine sehr ähnliche Struktur, dass Kunden fragen, ja, was sollen wir denn machen? Und dann frage ich, ja, was wollt ihr denn erreichen? Ne? Und ich glaube, dass viele Kunden versuchen, dass sie auf der einen Seite natürlich daran teilnehmen, aber auf der anderen Seite der KI auf keinen Fall irgendwas liefern wollen, irgendwas in den Hals werfen wollen. Und da muss ich dann immer sagen, ja, das fällt halt selten zusammen. Also wenn du das beschränken möchtest, ob in Robots, TXT oder über diese neuen Kontrollen, die dann irgendwann kommen, dann wirst du in der Regel an irgendeiner Stelle eben was verlieren. Und da gibt es auch keine, finde ich, smarte Lösung, wo man jetzt sagt, dass, ne, also mit dieser einen Einstellung schaffst du es dann. Und also deswegen gehen diese Gespräche oft in eine gleiche Richtung. Und bis auf die Publisher, die da ein bisschen anders unterwegs sind, einigen wir uns eigentlich immer darauf, dass wir am Ende des Tages nichts sperren.
Mhm. Johann?
Ja, dazu, das geht ja zurück auf so ein UK-Urteil, das Google irgendwie zu verschiedensten Maßnahmen, relativ sinnlosen Maßnahmen teilweise oder zumindest schwierig umzusetzen, teilweise auch sehr sinnvollen Maßnahmen irgendwie verdonnert hat. Und tatsächlich den Button in der Search Console, den finde ich irgendwie, also der hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Weil es gibt bereits die Möglichkeit, aus den AI-Overviews rauszugehen. Ich kann das bereits steuern. Und jetzt gibt es einfach nochmal einen einfacheren Schieberegler, anstatt dass man an das HTML ran muss. Ich glaube, das wird noch eine ganz hervorragende Möglichkeit, wie wir uns als SEOs ins Knie schießen können, beziehungsweise irgendwelche Leute da irgendeinen Button mal nach rechts schieben und man sich hinterher wundert, was denn mit der Performance los ist. Das kann auch sehr lustig werden. War für mich auch so einer der Punkte, bei denen ich dachte, ah, da ist aber jetzt Musik drin. Also ich würde sagen, dieses Thema Regulierung versus Google, also da gab es in den letzten 4 Wochen eigentlich 3 größere Dinger. Es gab in Tennessee ein Urteil, dass Google irgendwie ein bisschen mehr Transparenz an den Tag legen muss, wo sie gesagt haben, jo, hier ist die Search Console, bitte, danke, erledigt. Dann in UK, wo sie gesagt haben, ja, es gibt jetzt einen Button in der Search Console und wir zeigen Impressions aus den AI Overviews an. Keine Klicks, weil das wären ja irgendwie sinnvolle Daten, und keine Prompts, weil das wären ja sinnvolle Daten, aber immerhin die URL und die Impressions im AI Overview können wir jetzt nachschauen. Aha, ist ja schon mal was. Und die dritte Maßnahme, zu denen UK sie verdonnert hatte, war, dass sie Rankings transparenter machen müssen. Gibt es ja schon irgendwie diese 3 Punkte, auf die wir klicken können, die auf Basis von EU-Regulierung eingeführt wurden. Was da drüber hinauskommt, weiß ich noch nicht. Aber sie müssen, oder Google muss, bevor Rankings sich im größeren Umfang ändern, dem Website-Betreiber Bescheid geben. Und da habe ich mich gefragt, das wird sehr, sehr lustig. Also wenn Google jetzt weniger deterministische Komponenten, sondern mehr Machine Learning Komponenten im Algorithmus eingebaut hat und selber nur noch so halb weiß, wie das passiert. Und wir alle wissen, wie so ein Core-Update läuft, insbesondere jetzt auch das letzte, war wieder so, ja, rauf, runter, wir launchen was, dann gucken wir, wie sich das justiert, dann justieren wir nochmal nach und dann irgendwann ist das Update beendet. Wie man dann vorab sagen soll, yo, also du wirst von diesem Update betroffen sein und das könnte dich Traffic kosten, das finde ich auch nochmal irgendwie interessant, auch eine Frage, was das bringen soll. Ne? Also, du kriegst jetzt bald auf die Nase. Was mache ich denn als Website-Betreiber mit der Information? So, das ist irgendwie witzig. Und dann gab es ja zusätzlich noch dieses Thema Regulierung, will ich es gar nicht nennen, aber das Landgericht München, das Google ja gesagt hat, naja, einfach nur drunter zu schreiben, dieser AI-Overview wurde von KI generiert und recherchier doch selber bitte nochmal nach, ist kein Haftungsfreispruch, sondern wenn du da Quatsch reinschreibst, dann bist du halt verantwortlich dafür, dass du Quatsch ins Internet geschrieben hast und dann bist du im Zweifel dafür haftbar. Was natürlich, wenn sich das durchsetzen sollte und es da eine endgültige Rechtsprechung in 6, 7, 8 Jahren gibt, weil Google wird den Instanzenzug da natürlich komplett durchgehen, dann wird das schon ganz spannend und ich fand das sehr, 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 sehr lustig, die amerikanische Reaktion auf dieses Urteil zu sehen. Also da sitzt das kleine Landgericht in München und fällt ein Urteil und irgendwo in Amerika sagen Leute, hurra, endlich macht mal jemand was gegen kaputte AI-Overviews und zwingt Google zu mehr Qualität. Das waren so die 3 Dinger, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein Regulierungsrahmen, der mich doch in den letzten Wochen mehr beschäftigt hat und Google auch zwingt, Dinge anders zu machen. Und vielleicht, wenn wir den noch kurz erweitern, dann haben wir noch Fable 5 oder wie auch immer wir es nennen wollen. Also das Modell, das uns zur Verfügung gestellt und dann wieder genommen wurde von Anthropic, was auch nochmal gesagt hat, okay, wir müssen vielleicht unsere KI-Strategie überdenken.
Eine weitere Frage, die mir ganz spontan einfällt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer alles von euch auf der Campix war. Bei Johann weiß ich es, bei Julia weiß ich es, Vanessa und Markus weiß ich es nicht. Was war denn dort Thema Nummer 1? Mir ist egal, wer zuerst, Julia.
Also ich glaube, ein großes Thema war, wie man übergreifend diese Entwicklung von SEO zur Erweiterung Geo mitmacht. Ne? Also wie man Silos aufbricht, wie man sich neu aufstellt auf Unternehmensseite, wie man mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Also ich glaube, das war einfach was, was uns alle umtreibt. Ne? Und wie sich das auf die Zukunft von Unternehmen und auch Agenturen, sag ich mal, umschlägt. Und sonst war viel auch, was ich so mitbekommen habe, Praxisbezug mit wie man, ne, die andere Seite, wie man AI für SEO eben nutzt. Das heißt, was Vanessa vorhin schon angesprochen hat, Claude Code, MCP-Server etc. Das war das Bild, was ich so bekommen habe. Und ich fand es wie immer sehr schön, denn es war wieder mal ein großes Zusammenkommen von allen SEOs. Also von daher, mir hat es sehr gut gefallen.
Johann?
Ja, ich würde ausnahmsweise Julian nicht widersprechen, sondern nur ergänzen wollen.
Oh mein Gott, wartet, das müssen wir kurz festhalten. Es ist passiert. Ich möchte an dieser Stelle meiner Mutter danken. Zurück zu dir, Johann.
Nee, ich würde es so beschreiben, dass man stimmungstechnisch gemerkt hat, die KI-Panik aus dem letzten und vorletzten Jahr, die haben wir abgeschüttelt. So, wir werden nicht alle zugrunde gehen, nur weil KI da ist und Google jetzt AI-Overviews hat. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dafür vernünftig optimieren und welche Maßnahmen funktionieren und welche von den funktionierenden Maßnahmen wir einsetzen wollen und welche Maßnahmen propagiert werden, aber nicht funktionieren. Und da war viel Diskussion drüber und drin. Wir kennen alle irgendwie diese Self-Promotional Listicles. Ich fand es da ein bisschen schwach, dass die eigentlich in fast jedem Vortrag eine Rolle gespielt haben und ich nur ein einziges Mal den Hinweis auf das Wettbewerbsrecht in dem Zusammenhang gehört habe. Ich werde das in Zukunft häufiger betonen. Weil ich mag das, wenn man als Gesellschaft Regeln hat und die dann auch durchsetzt und einhält und so. Und wir die nicht nur über den Haufen werfen, weil irgendein Unternehmen sagt, ja, das funktioniert, aber wenn du dich darüber hinwegsetzt und mal gucken, wie lange noch. Aber das insgesamt so als Thema, es ist da, es ist angekommen, wir müssen es annehmen. Und jetzt lass uns endlich hinsetzen und überlegen, wie wir das, was notwendig ist zu tun, operationalisieren, um mal diese ganze Hektik, die da drin ist, mal ein bisschen runterzukochen auf das, was man wirklich operativ machen kann, um am Ende besser dazustehen als am Anfang. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich will vielleicht an der Stelle, weil Julia eben auch gesagt hat, wie man jetzt Claude Code und so weiter mehr nutzen kann, Hinweis für alle, die jetzt zuhören und Agenturinhaber sind oder Entscheider in Agenturen sind. Wir werden beim Agency Day, so wie es aussieht, einen Vibe-Coding-Raum haben, der speziell für Agenturen ist. Also soll heißen, alle Agenturen beschäftigen sich ja gerade mit dem Thema. Also zumindest kriege ich das wiedergespielt. Für diejenigen, die für das sowas interessant ist, wir werden in Kürze dazu was veröffentlichen. In diesen Raum dürfen allerdings nur Leute rein, die auch selbst was vorstellen. Also starke zusätzliche Begrenzung. Also wenn da jemand Bock drauf hat, gerne mich schon mal anschreiben. Wer da Interesse dran hat, wir werden dort viertelstundentaktmäßig Dinge vorstellen und ihr könnt euch ausrechnen, so ein Tag hat dann so 25 bis 30 Slots. Mehr gibt es dann nicht. Und es wird dann auch wirklich sehr begrenzt für die sein, die sich dann mit einem Thema dort bewerben. Also wenn ihr das jetzt zuhört und ihr seid Agenturbesitzer oder Entscheider, ihr kennt die Regularien beim Agency Day, Inhaber oder Geschäftsführer oder bei einer größeren Agentur über 50 Mitarbeiter können das auch Head-Off sein oder Teamleads, dann kommt gerne schon mal auf mich zu, am besten unter info@omt.de und wir leiten das an die zuständigen Personen weiter. Das wird wahrscheinlich von zwei Externen aus unserem Expertenrat organisiert und dementsprechend ganz genau kann ich es euch noch nicht sagen, aber da wird definitiv etwas kommen. Also wenn das hier ein spannendes Thema ist, wollte ich das mal droppen. So, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in die Fragen ein. Und Julia, du darfst als erstes, weil ARD, ich ziehe die Frage vor. Sie wäre eigentlich erst an Stelle 11 gekommen. Ich ziehe sie jetzt vor, weil du es eben schon angesprochen hast. Google hat mit Agentic Resource Discovery, ich wiederhole es nochmal, eine Spezifikation vorgestellt, mit der KI-Agenten passende Dienste im Web finden können. Müssen wir Websites künftig nicht nur für Nutzer und Suchmaschinen optimieren, sondern auch als maschinenlesbare Service-Infrastruktur für Agenten. Ich muss immer dazu sagen, ich habe die Dinger hier einfach reinkopiert. Ich hätte sie vorher mal lesen und grammatikalisch zurechtrücken sollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, du hast mich verstanden.
Ja, und ich würde sagen, wir machen das jetzt so, dass wir nicht an die Fragen rumkritisieren, sondern stattdessen einfach andere Fragen beantworten, die wir eigentlich beantworten wollen. Nein, kleiner Scherz, kleiner Seitenhieb, ja, ich weiß. Ja, genau, also ne, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, ich fand es war eine sehr spannende News und wir haben es ja jetzt auch in den letzten Wochen schon mitbekommen, ne, dass das ein Thema ist, was uns immer mehr beschäftigt. Wir hatten es auch bei unserem Seminarfinale, ne, da war das ja auch ein Thema, wo wir drüber diskutiert haben und festgestellt haben, okay, die Optimierung eigentlich für Agenten, da kann man jetzt noch gar nicht so hinten dran hängen, weil so viel gibt es noch gar nicht. Ich finde, das ist jetzt halt ein weiterer Schritt und ich würde sagen, es wird sich dahin entwickeln. Ne? Also wir werden trotzdem für User / Suchmaschinen optimieren, aber es wird der Bereich Agentic dazukommen. Und der sorgt eben dafür, dass wir es für Agenten leichter machen, zu verstehen, Entscheidungen zu treffen und zu konvertieren. Ne, weil wenn wir jetzt daran denken mit der ARD, wenn wir da mitgehen und da gut mitgehen und sich das etabliert, ja, dann haben wir natürlich eine Möglichkeit für Agenten jetzt schneller herauszufinden, okay, was ist das für eine Seite, was bietet die mir an, ist die vertrauenswürdig, kann ich da eine Aktion durchführen und dann tue ich das eben im Bestfall. Das heißt, ganz salopp, ja, wenn ich jetzt meinen Agenten habe und der soll mir jetzt, keine Ahnung, ein Produkt kaufen, Flug buchen, was auch immer, dann kann ich es damit quasi ermöglichen, zu sagen, hey, ich bin das Portal, ich ermögliche dir das, du kannst mir vertrauen und hier kannst du es ausführen. Na, und ich weiß nicht, wie weit da alle schon drin sind. Ne? Es gibt da quasi so zwei Felder. Das eine ist der AI-Catalog, ne? Das ist ein JSON, was du als Unternehmen, sag ich mal, zur Verfügung stellst, wo du sagst, das kannst du bei mir machen. Einfach ausgedrückt. Und das andere sind die Registries, über die dann ein KI-Agent zum Beispiel suchen kann. Ne? Und dann rausfinden kann, ah ja, Julias Flugshop, ja, das ist die perfekte Seite, um jetzt hier den Flug zu buchen. Also jetzt mal ganz, ganz simpel ausgedrückt. Und das ist schon, ne, geht für mich schon stark in die Richtung, auch Agenten bewusst zu steuern und bewusst klar zu machen, ich bin hier der beste Anbieter. Und das geht eben weg von der Optimierung für User. Das muss man ganz klar sagen. Ne, das heißt aber nicht, um Himmels Willen, dass wir nicht mehr für User optimieren.
Mhm. Ich war gerade die letzten 2 Tage auf der K5 in Berlin. Und im E-Commerce war das Thema Agentic Commerce relativ breit diskutiert. Ich bin sehr häufig nach meiner Meinung gefragt worden. Ehrlich gesagt habe ich da keine so richtige, weil ich viel zu wenig im E-Commerce drin bin. War aber oft in diesen Diskussionen mit drin und fand es sehr interessant, wie zwiegespalten die Branche ist in Bezug auf, bis wann das kommt. Mhm. Also da war natürlich diese Änderung auch ein Thema. Und ich hatte das Gefühl, dass die Überhand der Shopbetreiber und der Personen, die nicht davon profitieren direkt, sehr davon ausgehen, dass das noch sehr lange dauert. Und die Dienstleister haben es natürlich ein bisschen anders gesehen. Da kann man jetzt wieder was reininterpretieren. Ja, ich habe schon geframed, ich weiß, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr gespannt, wie schnell das jetzt alles gehen wird. Ich habe das Gefühl, es wird länger dauern, als wir alle jetzt denken, auch wenn Google jetzt den ersten Schritt gemacht hat oder einen weiteren Schritt gemacht hat, nennen wir es mal so. Aber es ist meine Meinung.
Ja, das ist ja auch ein sehr fragiles Thema, sag ich mal. Ne? Also wenn du dann jetzt sozusagen Agenten erlaubst, für dich gewisse Aktionen auszuführen, dann muss das schon Hand und Fuß haben, ja, bevor der mir da jetzt 200.000 Mal Duschschaum von Rituals bestellt und zu mir liefern lässt, weil er es irgendwie falsch verstanden hat oder weil das irgendwie nicht ganz glatt geht oder mir 15 Flüge bucht oder in meinem Kalender irgendwas macht. Ne? Ich glaube, von daher wird sich das noch ziehen, bis das wirklich so ist, dass wir das real gut und sicher verwenden können. Und da spielt noch gar nicht der Quotient mit rein, ja, menschliches Vertrauen. Also das wird vielleicht auch unterschiedlich von Kultur zu Kultur sein. Ne? Die Amis werden vielleicht schneller da sagen, kauft es für mich. Wohingegen ein Deutscher vielleicht sagt, oh, da vertraue ich jetzt nicht so drauf. Ja, da bin ich doch eher ein bisschen vorsichtig und check das alles nochmal gegen. Von daher bin ich bei dir. Also eine schnelle Nummer kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wird, weil da fehlt es auch noch meiner Meinung nach an Umsetzungsqualität.
Kannst du in 2 Sätzen mal erklären, was das bedeutet in der Optimierung? Was mache ich denn anders, als wenn ich für Menschen optimiere?
Naja, ich sag mal, das, was du in der Agentenoptimierung machst, ne, sieht ja zum einen ganz anders aus. Also das jetzt an dem Beispiel ist ein JSON-File, was du zur Verfügung stellst. Ne, das ist nichts, was jetzt für einen User relevant ist, was der lesen will oder kann. Also ja, können schon, ne, aber verstehen ist dann nochmal was anderes. Das heißt, wir haben hier einen ganz anderen strukturellen Aufbau und eine ganz andere Aufbereitung von Daten für Agenten, als wir das für einen User machen würden.
Mhm. Johann, du möchtest was ergänzen?
Ja, also wir hören gerade sehr viel, so, du musst Markdown zur Verfügung stellen, wir haben WebMCP, wir haben ARD, wir haben unterschiedliche MCP-Standards, wir haben LLMs, TXT, die jetzt von Agenten irgendwie gelesen, ganz viele unterschiedliche Techniken, die alle ein spezifisches Framing irgendwie haben und auf eine bestimmte Zielgruppe von automatisierter, agentischer Nutzung irgendwie zielen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Programmierer, die agentisch arbeiten und sehr wenig Endkundschaft, die in dem Bereich irgendwo Adoption hat. Und da bin ich tatsächlich, also das eine ist, wie Julia richtig gesagt hat, und auch du, der Regulierungsrahmen, also wann ist es denn soweit, dass man überhaupt hier Rechtsgeschäfte auf so eine Art abschließen dürfte? Das fängt ja schon an bei der Einwilligung in die Datenschutzerklärung, die der Agent für mich nicht ausfüllen darf, weil ich ja keinen informierten Consent geben kann, wenn ich nicht informiert wurde. So, alleine dafür braucht man schon mal irgendwie ein neues Framework, das es irgendwie möglich macht. Denn ohne gibt es keinen gültigen Kaufabschluss. So, und da hängen dann wirklich mehrere Dinge irgendwie hinten dran. Ich finde das ganz spannend, vor allem aber, es betrifft uns alle sehr, sehr unterschiedlich und sehr unterschiedliche Bereiche. Also wenn ich Software as a Service anbiete, dann ist das ganze Thema LLMs, TXT, Dokumentation für Agenten und Dokumentation meiner API und so weiter total spannend. Da kann ich richtig, richtig viel Zeug mitmachen. Wenn ich dagegen einen Online-Shop habe, ist das erstmal eher lame und kann ich irgendwie nach hinten ranstellen. Dafür müsste ich mich möglicherweise mit den ganzen ACP-Shopping-Protokollen und so weiter auseinandersetzen. Aber vielleicht auch nicht, wenn ich Luxusgüter verkaufe oder Abendkleider oder Schuhe, also Dinge, bei denen die Menschen eher sagen, ich brauche einen visuellen Vergleich, ich möchte es irgendwie sehen und so. Und dann sind es vielleicht wieder andere Dinge, die spannender sind. Wenn ich dagegen Toilettenpapier online verkaufe, dann ist so ein Commodity-Checkout-Thema, das irgendwie schnell auf dem Schirm zu haben, vielleicht viel, viel spannender. Und ich denke, dass es uns allen ganz gut tut, wenn wir da einen Schritt zurücktreten und irgendwie erstmal gucken, welche dieser Dinge setzen sich denn überhaupt durch, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viele Nutzer wir eigentlich aktive Nutzer wir von ChatGPT in Deutschland haben. Es gibt Schätzungen von wöchentlichen Nutzern irgendwie in der EU. Was machen die da? Wir wissen es nicht. Claude reden super viele Leute drüber, wie viele Nutzer die irgendwie in Europa haben. Keine Ahnung. Gemini angeblich super viel, aber was denn da jetzt wirklich an Usage drin steckt? Und das ist halt alles nicht das Agentische. Und bis das irgendwie bei Nicht-Online-Marketern in der täglichen Nutzung ankommt, ich glaube, da können wir irgendwie uns viel mehr aktuell auf Dinge konzentrieren, die heute einen Mehrwert haben, die später nicht schädlich sind und die aber insgesamt das ganze Thema voranbringen. Eine Sache zum Beispiel Accessibility. Also wenn wir heute anfangen, Accessibility-Maßnahmen an der Website umzusetzen, dann hilft das sofort Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Seite zu benutzen. Und es hilft sofort jedem agentischen Browser, der in einem Browsing-Modus auf die Seite zugreift. Das ist nicht die Mehrheit, aber das hat einen sofortigen Impact auf die Seite. Deswegen finde ich solche Sachen auch irgendwie in qualitativ hochwertigen Content, sich zu überlegen, wo kann ich denn meine Produktdaten verbessern? Ich werde super intakte Produktdaten. Ich muss mein Inventar viel feiner aussteuern können in Zukunft, als ich das heute mache. Die wenigsten Shops sind dazu in der Lage, weil die Produktdaten aussehen wie Kraut und Rüben. Wenn ich an Publisher denke, Verschlagwortung von Inhalten, das ist gruselig. Die meisten Tagging-Systeme sind für einen Eimer, dass ich als Publisher mein CMS nicht in der Hand habe, sondern das irgendwo bei einer Agentur läuft. Ich da wenig dran editieren kann, die interne Verlinkung nicht in der Hand habe, und die ganzen Metadaten meines Artikels nicht in der Hand hat, das ist das Produkt, das Publisher nach draußen geben, und das hat man nicht in der Hand. Und solche Sachen, sich da jetzt irgendwie mit zu beschäftigen und zu sagen, okay, wie kriege ich denn diese Grundlagen für zukünftiges Geschäft heute so aufgestellt, dass ich in Zukunft schnell reagieren kann, das ist jetzt gerade, glaube ich, viel, viel mehr wert, als sich zu überlegen, hier den Standard, oh, da muss ich jetzt sofort was machen. Lieber die Grundlagen schaffen, dass man das dann vernünftig umsetzen kann. Und da ist, glaube ich, allen mehr geholfen, wenn wir da ein bisschen ruhiger werden.
Und mit dieser Brandrede beenden wir den heutigen Tag. Nein. Vielen Dank für dieses Plädoyer für die Basics. Finde ich total gut. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Wir hätten hier keinen Job mehr mit diesem Format, wenn wir nicht über diese neuen Dinge sprechen dürften. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du hast natürlich absolut recht. Ich musste eben, das erste Mal habe ich so ein Emoji betätigt. Ich habe geklatscht, Johann. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe geklatscht. Ich fand es super. Wir haben aber noch ein paar andere Fragen. Und ich habe mir tatsächlich, so während du geredet hast, überlegt, eigentlich müsste ich dazu mal eine Diskussionsrunde außerhalb des Statistics SEO Talks fahren über die ganze Agentic-Optimierung. Da habe ich ein paar nette Leute rund um die K5 kennengelernt, die da auch sehr harte Meinungen teilweise fahren. Also wenn ihr auf sowas Bock habt, könntet mir entweder jetzt mal einen Daumen hoch geben oder ihr macht, schreibt mir eine Nachricht und ich würde vielleicht mal so eine Agentic Commerce oder Optimierung oder wie auch immer Runde in, okay, es kam noch ein Daumen runter, das ist, ja, ist auch angekommen.
Das ist von Johann.
Ach, warst du das? Habe ich nicht drauf geachtet. Also, lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank. Nächste Frage an Markus. Markus, du bist schon so lange nicht zu Wort gekommen. Google spricht immer stärker von Non-Commodity. Ja, jetzt habe ich schon noch Non-Commodity Content. Was genau ist das? Was genau ist das? Und wie definieren wir im Unternehmen praktisch, welche Inhalte wirklich einzigartig genug sind und welche Inhalte wir besser gar nicht mehr produzieren sollten? Das war mal ein harter Break, würde ich sagen.
Mega. Ja, genau. Also Commodity Content sind ja, ich sag mal, oberflächliche Inhalte, die es an vielen anderen Stellen auch schon gibt. Sowas wie, so verlegst du Laminat. Da kannst du was zu schreiben, aber Obi und Hagebau und tausend andere haben das auch schon geschrieben. Und das heißt, es braucht erstmal nicht mehr deinen Content. Jetzt könnte man natürlich denken, ich schreibe den trotzdem. Das würde ich aber nur dann machen, wenn du es auch besser machen kannst. Das heißt, wenn du, ich sag mal, das Gleiche schreibst, was ein Obi hat, wird Obi dich wahrscheinlich immer in die Schranken verweisen. Und das ist halt die Frage, ob man es besser machen kann. Und da gibt es natürlich manchmal die Möglichkeit, dass du das Thema tiefer angehen kannst oder mit einer anderen Sichtweise. Stichwort Information Gain. Na, also kannst du in deinem Artikel mehr Informationen, mehr wertvolle Informationen liefern als die anderen. Da würde ich denken, beim Verlegen von Laminat ist das Thema, glaube ich, durchdekliniert. Ich glaube, wir alle wissen, was da drunter muss, wie man die Dinge aneinander kriegt und dass am Ende des Tages ein Sofa draufsteht, ist, glaube ich, ein relativ... Da kann man nicht mehr zu machen. Man kann auch nicht mehr Bilder liefern oder irgendetwas, als was Obi da schon gemacht hat. Bei anderen Themen glaube ich das natürlich schon, dass du das kannst. Und deswegen finde ich es immer, also die Frage war ja, wie finde ich das raus, was Commodity ist und was nicht. Ist natürlich immer einfach sinnvoll, sich die Suchergebnisse mal anzugucken und zu schauen, wer rankt denn da eigentlich schon. Oder man kann das natürlich auch prima von der KI prüfen lassen. Was steht da so drin, wo gibt es noch Lücken, habe ich überhaupt eine Chance, es besser zu machen, und wo gibt es eigentlich noch Lücken in dem, was die anderen geschrieben haben, und wie gesagt, bei vielen Themen, glaube ich, wirst du es nicht besser machen können, Punkt. Natürlich hättest du vielleicht trotzdem eine theoretische Chance, dafür besser zu ranken als die anderen, wenn du insgesamt vielleicht mit der Website autoritärer bist oder so, was bei Obi dann auch schwierig wird. Und ansonsten, ja, du musst halt einfach Themen finden, wo eben noch Lücken sind. Wobei ich finde jetzt gar nicht, dass das ein neues Thema ist, sondern das machen wir ja schon relativ lange, dass wir uns natürlich die Suchergebnisse angucken und dann schauen, was geht und was geht nicht. Hm.
Wir haben nachher tatsächlich auch noch 2, 3 Local-SEO-Fragen, die gar nichts mit KI, AI-Overviews und so weiter zu tun haben. Fand ich sehr, sehr erfrischend, dass auch sowas mal kommt. So, jetzt muss ich gerade mal mein WhatsApp ausschalten. Das ging hier gerade auf meinem Laptop an. Das war sehr professionell vorbereitet. Vanessa, das Google Core Update vom Mai. Jetzt haben wir seit gestern schon das nächste. scheint nicht einfach nur ganze Domains zu treffen, sondern sehr stark einzelne Content-Arten, Verzeichnisse und Seitentypen. Ich gebe nur das wieder, was ich habe selbst für mich nicht hinterfragt. Wie sollten wir als SEO- oder Marketing-Team künftig analysieren, ob wirklich die ganze Domain ein Problem hat oder ob bestimmte Content-Cluster wie generische Beratungsvergleichs- oder Finanzinhalte neu bewertet werden?
Also ich bin tatsächlich generell, auch war ich schon vor dem Core-Update im letzten Mai der Fan, eine Seite nicht nur ganzheitlich zu betrachten, sondern in unterschiedlichen Bereichen. Also wenn jetzt das Core-Update dazu geführt hat, dass man eine Seite nicht nur ganzheitlich anschaut, finde ich super. Für alle, die es schon gemacht haben, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also generell würde ich schon immer gucken, dass nach Seitentypen zu analysieren, weil ja auch einzelne Seitentypen unterschiedlich funktionieren. Also bleiben wir mal bei einem Online-Shop, eine Kategorieseite funktioniert halt anders oder muss auch anders optimiert werden als eine Produktseite oder eben ein informationsorientierter Inhalt, wo wir gerade beim Thema Content waren. Laminat verlegen von bei Obi funktioniert halt der Ratgeber irgendwie anders als die Kategorieseite zum Laminat oder ein einzelnes Produkt, wo ein bestimmter Laminat verkauft wird. Ich brauche andere Informationen, die ich damit teile. Ich habe auch andere technische Voraussetzungen. Natürlich gibt es auch übergreifende Themen, die ich in allen Bereichen mir anschauen sollte. Was man machen kann, ist, man kann natürlich zum Beispiel auf Basis, wenn man eine, je nachdem, wie man die URL-Struktur aufgebaut hat, kann man zum Beispiel auf Basis der URL-Struktur super easy die Cluster bauen. Bitte nicht alle die URL-Struktur ändern, nur dass ihr da Cluster irgendwie bilden könnt. Aber wenn zum Beispiel eure URL-Struktur so gegeben ist, dass ihr durch das Verzeichnis P wisst, das sind alle eure Produkte, oder durch das Verzeichnis X wisst, das ist euer Magazin und alles andere sind zum Beispiel Kategorien, könnt ihr das zum Beispiel in Dashboards bei Data Studio und so weiter, könnt ihr über Regex-Befehle auch eure Google Search Console-Daten in Verzeichnisse clustern und könnt das über einen längeren Zeitraum anschauen. Auch Systrix hat diese Möglichkeit, einfach in das Tab Verzeichnisse zu gehen. Und da seht ihr zum Beispiel auch den Sichtbarkeitsverlauf, nicht nur gesamt, sondern auf einzelne Verzeichnisse heruntergebrochen. Das ist natürlich schwierig, wenn ihr keine Verzeichnisstruktur habt und alles direkt irgendwie anders aufgebaut ist, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, wirklich auf Verzeichnisbasis das Ganze zu analysieren. Dann kann man natürlich schon über bestimmte Umwege, vielleicht über verschiedene Cluster versuchen, selbst Verzeichnisse zu bauen. Aber es ist einfach nicht ganz so einfach, diese Analysen an der Stelle zu machen. Generell würde ich das aber schon empfehlen und dann eben, ich würde sagen, klassisch Analysen, Rankingverluste, Verschiebungen, aber auch, wie hat sich das Suchverhalten verändert, habt ihr vielleicht aber auch unterschiedliche Ergebnisse, haben sich vielleicht auch die Suchergebnisseiten bei bestimmten Seitentypen und so weiter verändert, also bei den Kategorieseiten werdet ihr keine oder vielleicht auch keine Produkte mit haben, gibt es aber vielleicht irgendwie Veränderungen nochmal im Bereich Organic, was die Product Grids angeht oder. Das kann auch, ich habe heute erst mit einer Kollegin drüber gesprochen, sie meinte, oh, das ist ganz komisch, es gab irgendwie so ein Thema bei Klimaanlagen jetzt gerade und irgendwie bei den sehr generischen Begriffen, wo man eher so Kategorien zugeordnet hat. Ja, jetzt gerade in der Hitzewelle waren halt plötzlich nur noch News oben mit, weil ist irgendwie die Klima in der Bahn in ganz vielen Städten ausgefallen, wie hält man es ohne Klimaanlage aus? Generell gehst du bei Klimaanlage von einem transaktionalen Keyword aus, plötzlich verschiebt sich da etwas. Natürlich gibt es da nochmal irgendwelche unterschiedlichen Bewegungen. Also es gibt halt die unterschiedlichsten Auswirkungen. Es ist nicht immer direkt ein Core-Update, warum du vielleicht für Klimaanlage verloren hast, obwohl du eigentlich ein gutes Ranking hast, sondern weil einfach vielleicht die Suchergebnisse gerade anders aussehen und das voll mit News ist. Also nach Seitentypen, Contentarten und so weiter auszuwerten, definitiv sinnvoll. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das zum Beispiel auf Basis der URL-Struktur zu machen, ist das ein total guter Weg. Ansonsten würde ich selbst schauen, okay, wie könnt ihr es zum Beispiel über ein Mapping machen? Ich weiß auch, Mario, beim OMT hattet ihr zum Beispiel, ihr habt sehr viel in der URL-Struktur, aber das Magazin war zumindest ganz lange nicht in einem Verzeichnismagazin. Und da sind wir zum Beispiel auch mal so vorgegangen, dass wir die komplette Seite gecrawlt haben und eben zum Beispiel über einen XPath einmal ausgelesen haben, wenn ein bestimmtes Element auf der Seite ist, dann wissen wir, das ist ein Magazin und wir konnten dann alle diese URLs in ein Cluster bringen und konnten dann eben auch alle diese URLs auswerten. Ne? Auch solche Möglichkeiten gibt es, wenn ihr jetzt nicht mehr ordentliche URL-Struktur dahinter habt. Würde ich aber auf jeden Fall machen und nicht nur immer ganzheitlich eine Domain anschauen.
Ich erinnere mich. Ich finde unsere URL-Struktur trotzdem ordentlich, nur für diesen Anwendungscase nicht.
Das war nicht gegen eure URL-Struktur, mir ist dieses Beispiel gerade nur eingefallen. Wir haben es doch hervorragend gelöst für die Analyse.
Ich hatte einfach Lust ein bisschen auf Trash-Talk, weil Julia ist heute nicht so in Form.
Oh. Fiese Unterstellung.
Ah, das ist mir noch zu wenig Attacke hier. Nein, Johann, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, ich finde einen Punkt, so als Beobachtung würde ich den total gerne teilen, weil wir sehen, dass immer weniger Domain-Faktoren eine Rolle spielen, dass die Domain-Bewertung eher konstant ist und dass aber die individuelle Inhaltsbewertung immer größer wird. Und dazu gibt es ein paar Sachen, die ganz spannend sind, sich anzuschauen. Also wer wirklich in den Google Leak mal reingehen möchte, der sollte sich das Thema NSR-Scores mal suchen, also NSR-Score. Und da findet man ganz viele Informationen dazu, was Google denn eigentlich bewertet, weil nicht jeder Artikel einzeln bewertet wird, sondern Google bildet inhaltliche thematische Gruppen und bewertet die insgesamt. Und das, wenn man das einmal verstanden hat, ändert ganz stark, wie man mit der inhaltlichen Analyse und auch der inhaltlichen Optimierung nach vorne geht und was man da macht. Also ein Beispiel finde ich, was man sieht, wenn man in diese NSA-Scores reingeht. Klickverhalten spielt dafür eine Riesenrolle, auch interne Verlinkung, auch externe Verlinkung spielt auch eine Rolle, aber das größte Rolle spielt Klickverhalten. Also wie ist die CTR hin zu meiner Seite auf den Google-Suchergebnissen und wie verhalten sich die Leute, wenn sie dann erstmal auf meiner Seite sind? Und zwar nicht über die ganze Domain hinweg, sondern innerhalb einer thematisch zusammengefassten Gruppe von etwa 200 URLs, so das, was man irgendwie rauslesen kann. Und wenn ich das erstmal weiß und dann genau, wenn die URLs das beispielsweise nicht hergeben, dann würde ich auch sagen, okay, es ist gar nicht sinnvoll oder eigentlich ist es sinnvoll, wenn ich identifiziert habe, ist ein Magazinartikel, dann nochmal zu sagen, okay, ich extrahiere jetzt das eigentliche Thema dieses Artikels. Also geht es hier um die Google Search Console, um die Bing Webmaster Tools, um Ranking-Verbesserungen, um Indexierungsprobleme. Also was ist denn die inhaltliche Klammer? Was habe ich dazu noch? Wenn ich dann feststelle, okay, alle Artikel, in denen es um Google Search Console geht, die funktionieren nicht mehr, dann zu sagen, okay, jetzt entweder ich lösche sie einfach, weil hilft der Durchschnittsqualität nicht, oder sie alle en bloc zu bearbeiten und einmal das Thema neu aufzustellen, anstatt zu sagen, ja, ich nehme mal hier einen über Google Search Console oder nehme ich da einen über Indexierungsthemen und dann nehme ich noch einen Social-Artikel, weil die, da fällt mir gerade was zu ein, wie ich die überarbeiten kann, dann hat man so Fleckenwerk und das hilft aber nicht, an genau diesem Content-Themen entsprechend zu arbeiten und zu optimieren. Das finde ich einen total wichtigen Punkt, sich das einmal anzuschauen. Und bei dem, wenn man schon dabei ist, auch das ganze Thema interne Verlinkung, weil auch eine Sache, die wir lernen, es gibt ein PNAF-Fraction, heißt es, also Page Navigation Fraction, wo sich Google anguckt, wie viel Prozent der User, die auf dieser Domain sind, sehen denn folgenden Seitenbereich oder folgendes NSA-Cluster. Und wenn ich möchte, dass dieses Cluster funktioniert, dann muss ich auch gucken, dass ich da aktiv Leute hinschicke. Und wenn ich einen Seitenbereich habe, den bei ganz vielen Shops, das Blog oder SEOs nennen das gerne Magazin, dass man irgendwo im Footer versteckt, damit die Leute nicht aktiv von der Conversion abgehalten werden und dann nicht unbedingt hingehen, sondern es soll eigentlich nur Traffic generieren. Genau das wird halt an der Stelle ausgehebelt. Und dann ist man gleich wieder bei Markus. Ich muss Content erstellen, auf den ich am Ende stolz bin und den Leuten wirklich was bringt in Bezug auf die Customer Journey, damit ich sie auch aktiv dahin schicken kann. Genau.
Cool. Ich überlege immer wieder, wenn ich unseren Chat so lese unter den Organisatoren, ob wir mal eine VIP-Gebühr einführen wollen, nur damit man den mitlesen darf. Immer wieder sehr lustig und ich weiß ein bisschen FOMO für die, die zuhören. Julia, ChatGPT scheint inzwischen ebenfalls größere Algorithmus-Updates zu haben. bei denen sich Citations massiv verschieben. Brauchen wir für Chatbots künftig ein ähnliches Monitoring wie für Google Core Updates?
Ja, also die kurze Antwort darauf ist meiner Meinung nach ja. Wir haben ja auch uns das Ganze mal angeguckt. Ich glaube, da war die Umstellung 22., 23. Mai so um den Dreh, dass auf GPT 5.5 umgestellt wurde und wir einen massiven Citation Drift gesehen haben. Das heißt, ich glaube, so um die 50%, also heißt das 50% andere Domains dann einbezogen worden und das ist halt massiv, ne? Das ist größer als bei jedem Google Core Update. Und solche Dinge haben wir halt davor nicht so richtig, na, was heißt berücksichtigt, aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt was, da können wir jetzt natürlich sagen, ja, so viel kommt da ja noch gar nicht und wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Leute jetzt ChatGPT benutzen oder so, aber es ist ja nun mal ein Thema, was in Zukunft stärker kommen wird und ich glaube, da regelmäßig zu monitoren und im Blick zu behalten, was sich verändert, ist sehr relevant, weil wir da natürlich auch noch viel kurzfristigere und viel volatilere Ergebnisse zum Teil haben. Und wenn ich feststellen will, wie ich dort präsent bin, komme ich an so einem guten Monitoring nicht vorbei. Und ich glaube auch, dass man muss natürlich gucken, weil wir sind natürlich noch recht unerfahren, was das Ganze angeht. Ne, wir haben jetzt eine Korrelation gemessen, das heißt, wir haben festgestellt, es wird auf GPT 5.5 umgestellt und wir haben Citation Drift von knapp 50%. Das kann jetzt natürlich sein, dass sie auch in ihrer Retrieval- oder Prompt-Schicht was geändert haben, ja, was wir jetzt nicht oder noch nicht nachvollziehen können. Das heißt, ne, da ist jetzt keine hundertprozentige Kausalität gegeben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir hier stärker ins Monitoring gehen und stärker auch auf dem Schirm behalten, was sich verändert, können wir natürlich auch mehr Einfluss darauf nehmen, ob wir sichtbar bleiben und relevant bleiben, auch im Bereich AI Search.
Mhm. Markus, du möchtest was ergänzen?
Ich würde ein großes Aber geben, weil, also wenn man das mal mit den Google Core Updates und der Beobachtung der Google Core Updates vergleicht, haben wir auch oft, dass wir gesehen haben, oder ist jetzt irgendwas passiert? Wir haben zum Beispiel gesehen, es gibt irgendeine Verschiebung oder so. Also wir sehen zum Beispiel, es gibt mehr Foren, weniger Fachportale oder so etwas. Und dann ist immer die Frage, ja, aber kann ich denn für mich eine Implikation daraus ziehen? Also kann ich meine Website verbessern? Wenn ich jetzt nur mal ein Fachportal bin und kein Forum habe, könnte ich jetzt natürlich hingehen, jetzt mache ich ein Forum noch zusätzlich auf. Aber mit dem nächsten Update wird das dann eh wieder kassiert. Also von daher, das Monitoren, ja, auf jeden Fall. Aber nochmal, ich glaube, das ist nicht häufig eine klare Implikation gibt für jemanden, der das dann auch misst.
Ja, wie bei Core-Updates halt, ne? Also ich glaube schon, genau, dass ja, du was draus lesen kannst, ne? Und wenn du jetzt mitkriegst, der Shift geht dahin, dass du dann halt auch gucken kannst, okay, vielleicht habe ich einfach zu viel Schrott-Content gebracht, ja, zu viel skalierbare Vergleichsseiten auf meine Domain gehauen. Also ich glaube schon, dass du was draus lesen kannst, aber ich bin bei dir, wir stehen da noch am Anfang, ne? Das ist noch ein bisschen anders als im Google-Kosmos und den Google-Core-Updates, aber das ändert nichts daran, dass wir es uns angucken sollten.
Mhm. Vanessa, nächste Frage für dich. Die neuen KI-Reports in der Google Search Console und die AI-Features in den Bing Webmaster-Tools liefern erste Daten zur AI-Sichtbarkeit. Welche Informationen helfen Website-Betreibern daraus wirklich weiter? Und wo bleiben die Reports aktuell noch zu oberflächlich?
Also ich finde es sehr schön, dass hier, dass du gesagt hast, erste Insights und nicht nur Insights. Weil also tatsächlich, als ich die Headline gesehen habe, was Google gesagt hat oder das kommuniziert hatte, hier, wir haben jetzt einen KI-Report oder irgendwie einen AI-Report, dachte ich, nice, richtig gut, ihr zieht nach. Könnt gleich auch nochmal auf Bing eingehen, aber to be fair, ich bin halt einfach super enttäuscht von dem, was da reported wird. Ich sehe es tatsächlich noch nicht oder an den meisten Stellen noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe noch nicht bei allen den Einblick da rein. Aber von dem, was man eben gesehen hat und auch von den Screenshots, die da geteilt wurden, ich meine, es sind nur Seiten, es sind keine Queries, die mitgegeben wird. Ich weiß nicht, ob es AI Overview oder AI Mode ist. Gemini ist, glaube ich, meines Wissens komplett ausgeklammert. Gut, das sind nur Impressions, keine Klicks. Zeigt vielleicht auch so das Thema, inwieweit bringt das Ganze überhaupt noch Klicks. Aber es fehlt mir einfach total viel. Ja, wir können da reinschauen, welche Seiten bekommen Impressions. That's it. Und wir wissen aber, also wir können nicht sagen, worüber denn jetzt. Also wir können nicht sagen, AI Overview oder AI Mode. Also ich glaube, es ist schon irgendwie ein erstes, okay, es kommt was. Es ist ja dieses, okay, Hauptsache man hat mal was rausgebracht, es muss noch nicht perfekt sein und sie können es ja noch weiterentwickeln. An der Stelle würde ich sagen, sind wir noch nicht bei den 80%, wo man da vielleicht mal was veröffentlichen kann. Sondern ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr gewünscht. Deswegen würde ich sagen, aktuell, es ist nett, dann da reinzuschauen, kann man machen. Ich würde da jetzt aber auch nicht weitergehen. Bei Bing haben wir ja wenigstens noch die Queries, also die Query Fan Queries dabei, was ich schon mal irgendwie ganz spannend finde, da dann nochmal mit reinzuschauen. Also bei Bing bekommen wir nochmal ein bisschen mehr. Auch ganz spannend zur Analyse. Hier würde ich allerdings auch immer nochmal hinterfragen. Also wir haben einen Kunden, ist ein Softwarekunde, der viele Kunden hat, die tatsächlich die Kunden, die einzige KI, die sie nutzen dürfen, ist halt Copilot, ne? Wo ich sagen würde, da ist das vielleicht dann schon nochmal irgendwie ganz spannend, aber so für die breite Masse, wie häufig habt ihr denn vorher in die Bing Webmaster Tools geschaut, bevor der AI-Bericht kam? Außer Johann. Genau, deswegen, also ich finde es spannend, ich finde es gut, da reinzuschauen, ich finde es cool, dass da was passiert. Das sind jetzt aber nicht die Reports, auf die ich mich aktuell stürzen würde und was ich als heiligen Gral ansehen würde und alles an Optimierung versucht danach auszurichten. Sondern es ist hier vielleicht nett zur Inspiration.
Irgendwie habe ich das Gefühl, Johann will doch was dazu sagen.
Ja, also nett zur Inspiration trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ich finde es auch, also ich habe mich ja auch so ein bisschen im ersten Moment hinreißen lassen und sagen lassen, keine Klicks reported. Ja, fairerweise, Bing macht das auch nicht. Ne? Also Bing steht ja immer da und ja, die machen da ganz toll Reporting. Die haben auch keine Klicks reported. Aus wirklich guten Gründen. Die haben auch keine Queries reported. Sie haben Prompt-Gruppen gebildet über einen Mechanismus, den man nicht durchschauen, also wo du nicht weißt, ob das jetzt wirklich korrekt verschlagwortet ist. Teilweise habe ich Grund zur Annahme, dass da großer Quatsch zusammengefasst wird. Teilweise werden Dinge, die offensichtlich zusammengefasst werden sollten, sowas wie online kaufen, online bestellen, also wo man schon sehr nah beisammen ist, das wird dann nicht zusammengefasst oder irgendwelche Vertipper und andere Sachen werden aber offensichtlich zusammengefasst, die aber nichts miteinander zu tun haben. Das ist schon sehr undurchsichtig. Und dass sie jetzt irgendwelche Gruppen darüber bilden, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Auf der anderen Seite finde ich den Citation Share bei den Bing Webmaster Tools tatsächlich einen ganz spannenden Indikator. Also ich hatte gerade heute einen Fall, wo man gesehen hat, Kunde plus irgendwie Support. Da ist der Citation Share unter irgendwie 50%, war irgendwie 43, irgendwas. Und ich sage, okay, das ist branded plus Support. Da musst du eigentlich in 100% der Fälle dabei sein. Und dann gehst du rein und stellst, okay, JavaScript, Bing ist zu blöd, das JavaScript zu verstehen, deswegen kennen sie den Content nicht. Und dann haben sie halt nichts, was sie zitieren können. Aha, da habe ich was gelernt. Und auch bei Google würde ich sagen, ja, das ist wenig und das ist ein Schnellschuss auf Druck irgendwie von der UK. Aber was man schon auch durchaus machen kann und wenn man damit sich so ein bisschen beschäftigt und sich das anguckt. Ich habe ein paar Properties, wo ich da irgendwie in den letzten Wochen reingucken konnte. Man sieht schon spannende Muster, wenn man sich die URLs mal genauer anguckt, die irgendwie geteilt werden, wo man sagt, okay, warum wird denn dieser Bereich so häufig in AI Overviews angeguckt? Dann kann ich mir wieder ein Prompt Monitoring Tool nehmen oder ein SERP Monitoring Tool und kann gucken, okay, wo finde ich denn, in welchen Antworten finde ich das und gucken da, ob ich darüber irgendwie das Reverse engineeren kann. Da ist schon mehr drin, als man irgendwie so denkt. Trotzdem hätte ich natürlich total gerne die Klicks gesehen und das, was wir an Zahlen, so jetzt, wo sie häufiger Brands auch direkt verlinken in den AI-Overviews und wir Zahlen aus dem AI-Mode haben, da wird das tatsächlich ja durchaus, also es scheint gar nicht so wenig zu sein, was da geklickt wird, wie man im ersten Moment annehmen würde. Das ist natürlich eine niedrigere CTR, als wir sie auf den organischen SERPs sonst kennen. Aber es ist auch nicht so, als ob da keiner irgendwie klicken und navigieren würde.
Markus, du möchtest auch noch was dazu sagen?
Ich finde, was beide Reports in der Search Console und die Bing Webmaster Tools gemein haben, ist, dass sie, es sind halt beides Positivlisten. Also ich sehe erstmal nur, wo wurde ich eigentlich zitiert? Und das Spannende steckt ja oft in der Umkehrung des Ganzen. Also wo werde ich eigentlich nicht zitiert? Das kann ich auf Seitenebene machen, das kann ich auf Strukturebene machen. Und dann zum Beispiel mal gucken, wo haben wir denn eigentlich hohe, normale, organische Klickraten? Also sprich, unsere Website ist eigentlich recht beliebt, aber wir haben kaum Citations, weil wir, weiß ich, Chunking nicht gemacht haben oder Zitierfähigkeit miserabel ist oder so etwas. Deswegen finde ich diese Reports gar nicht mal so schlecht. Nur so, wie sie geliefert werden, bringen sie einem eigentlich erstmal relativ wenig. Ja, die Klicks hätte ich auch gerne, die Mentions hätte ich auch gerne, klar. Ich glaube auch nicht, dass Google da jetzt noch groß nachliefern wird. Also kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen.
Mhm. Ergänzende Frage, Julia, an dich. Wenn die Search Console künftig das vielleicht auch verbessert oder wie auch immer, welche Entscheidungen können denn SEO-Teams damit tatsächlich treffen? Welche zusätzlichen Datenquellen brauchen wir weiterhin?
Ja, also ich glaube, das haben Johann und Markus jetzt schon ausführlich betrachtet, was wir daraus ziehen können. Ich glaube aber, ne, das hatte ich jetzt auch gerade hier reingeschrieben, wir haben schon bessere Datenbasen. Ist das die Mehrzahl? Ich denke schon. Also wir wissen schon viel, viel mehr. Wir müssen uns jetzt nicht an diesen Basic Insights von der Search-Konsole aufhängen, die jetzt uns da mal ein paar Pseudo-Informationen gibt, die man null zuordnen kann, ja, geschweige denn zu AI-Mode oder AI-Overviews, wo wir nur Citations haben, Mentions überhaupt nicht betrachtet werden. Also das sind halt so Informationen, um ehrlich zu sein, damit würde ich relativ wenig anfangen, ne? Und ich glaube, das, was du damit machen kannst, das haben die beiden Jungs schon gesagt, aber unabhängig davon, ne, haben wir ja jetzt schon die Möglichkeiten. Das heißt, toolbasiert können wir reinschauen und sagen, die Ist-Situation, ja, wie Markus sagt, zu was sind wir jetzt schon gemenschent und zitiert? Beide Sachen können wir betrachten. Und auf der anderen Seite können wir uns auch angucken, zu was eben noch nicht. Ne, und daraus Gap-Analysen machen. Und ich glaube, das ist das Wesentlichere, ne, weil was du jetzt aus diesen Pseudo-Search-Konsole-Daten, die uns Google dahin gebrochen hat, tut mir leid, merkt man vielleicht, es triggert mich ein bisschen, ziehen kannst, ist halt relativ wenig. Ne? Und gut, Bing gibt uns da ein bisschen mehr, weil sie uns eben auch Queries mitliefern. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dann lasst uns doch die Daten nutzen, die wir schon haben und wirklich relevante Entscheidungen treffen, die wirklich Hand und Fuß haben, als jetzt irgend sowas, wo wir mal ein paar Insights von Google bekommen, die uns halt relativ wenig sagen. Und ich hoffe, ne, ich befürchte, was Markus sagt, und ich hoffe, dass es nicht so ist und dass Google noch nachzieht, damit wir real nochmal eine weitere Datenquelle bekommen, mit der wir auch was anfangen können.
Mhm. So, wir haben noch 7 Fragen offen und ich hatte euch Local SEO versprochen. Jetzt haben wir nur noch 3 Minuten. Aber Julia hat sich bereit erklärt, demjenigen, der diese Fragen hat, gerne Rede und Antwort zu stehen. Im Nachgang, nein, hat sie nicht. Aber sie hat gesagt,
wie er mich wieder vom Bus wirft, ne?
Wir schaffen die aber jetzt nicht mehr. Wir haben noch 2 Minuten jetzt mittlerweile. Markus, ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar dieses Thema Landgericht München. Wurde vorhin kurz von Johann, glaube ich, angesprochen, ganz am Anfang. Vielleicht vertraue ich es auch gerade, aber ich glaube, es war Johann. Das Landgericht München sieht Google bei Falschaussagen in den AI-Overviews offenbar stärker in der Verantwortung. Könnte das dazu führen, dass Google bei AI-Overviews vorsichtiger wird und hochwertige Primärquellen für Publisher und Marken wieder wichtiger werden? Das war eine Frage, die kam häufiger in der Art und Weise und deswegen wollte ich die heute unbedingt nochmal mit euch besprechen.
Also die Frage war ja, könnte das dazu führen? Muss ich ganz klar sagen, ja, das könnte dazu führen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Also nach meinem Verständnis wurde hier sowieso erstmal Berufung eingelegt. Also bis das dann alles durch ist, wird es ja auch noch ein bisschen dauern. Und hier war ja eigentlich das Problem, dass die Informationen falsch zusammengesetzt wurden. Also das, was da behauptet wurde, stand ja nirgendwo falsch. Das heißt, wenn man jetzt eine andere Quellenauswahl macht, löst man das Problem ja eigentlich nicht. Und deswegen wäre das eigentlich ein unlogischer Schritt, zumindest auf diesen einen konkreten Fall, was da passiert ist. Ich denke, Google schleppt das jetzt noch ein paar Monate, Jahre erfolgreich durch unser langsames Justizsystem. Und dann gucken wir mal, ob da am Ende überhaupt irgendwas bei rumkommt.
Das ist interessant, weil ich glaube, diese YouTube-Geschichte, wo sie dann angefangen haben, nicht mehr direkt auf die Videos zu verlinken und so, das hat 7 Jahre gedauert oder 8 Jahre oder ist es sogar immer noch am Laufen? Ich weiß es nicht. Also ich tippe mal, bis das soweit ist. Naja, wird noch ein bisschen dauern und vielleicht schon wieder andere Probleme auf der Uhr haben. Vielen, vielen Dank an euch. Die anderen Fragen nehme ich fürs nächste Mal mit. Das nächste Mal seid ihr vier aber alle nicht dabei. Tatsächlich die 6 oder 7 Personen, die bis dato hier mal dabei waren, sind alle nächsten Monat im Urlaub. Und ich habe 3 neue Gesichter organisiert, um mal frischen Input reinzuholen. Wir begrüßen das nächste Mal. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Nein, ich weiß es tatsächlich auch auswendig. Den Kai Spriestersbach, den Chris Wagner und die Juliane Bettinger. Für die, die sie kennen, für die, die sie nicht kennen, sehr lohnenswert, dort zuzuhören. Und dementsprechend, Kai kenne ich auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Und ich weiß, da wird KI wieder ein großes Thema werden. Aber auch von den anderen beiden habe ich eine sehr hohe Meinung. Chris war Moderator bei uns beim Summit. Und Juliane hatte ich ein sehr tolles Gespräch letztes Jahr bei der Campix. Also da ist wirklich viel Substanz. Und ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu jetzt, nein, das wäre gemein. Spaß beiseite. Hallo, lachen, das war nicht ernst gemeint. Oh Mann, ihr seid mir heute so angriffsunlustig. So, wir sind aber am Ende der langweiligen Runde. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Daumen hoch, wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Und geil, es kam wieder Daumen nach unten. Das war bestimmt mit meinem Fehlverhalten zu tun. Danke an euch. Ich wünsche euch alle eine brütend heiße Hitze die nächsten 2 Monate. Ich weiß, es gibt einige, die auch jetzt meckern können. Ich finde es total geil, auch wenn ich 37 Grad im Büro habe. Und dementsprechend wünsche ich euch nur das Beste und auf das Deutschland. Nee, heute müssen sie gar nicht gewinnen, sie sind schon Erster. Auf das Deutschland am Montag gewinnt im ersten 16. Finale. Bis dann.
Tschüss. Ciao.